Nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Hallo und Servus aus Graz. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird heute sehr interessant. Denn mein Gesprächspartner ist der erfolgreichste Olympiateilnehmer Österreichs, obwohl er seine aktive Karriere schon beendet hat. Und heute ist er einer der gefragtesten Coaches im deutschsprachigen Raum überhaupt. Er begleitet Menschen, die mehr aus sich herausholen wollen, und du hast es vielleicht jetzt schon erraten, es ist Felix Gottwald. Er spricht mit mir über Herausforderungen, über Erfolge und wie man im Alltag einfach sein Bestes gibt. Ich durfte bei ihm zu Gast sein in der wunderschönen Ramsau am Fuße des Dachsteins und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß bei dem inspirierenden Gespräch mit Felix Gottwald. Wenn du an meinen Inhalten interessiert bist, habe ich noch einen Tipp für dich. Schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du viele spannende Artikel für mehr Energie für Körper und Geist. Außerdem empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Damit holst du dir den Informationsvorsprung, den du brauchst, um das Beste aus dir herauszuholen. Und wenn du das machst, bekommst du auch gleichzeitig mein E-Book mit 11 effizienten Lifestyle-Tipps, mit denen du dir sofort mehr Qualität in dein Leben holst. Ich freue mich auf deine Anmeldung auf erichfrischenschlager.com. Ich bin sehr froh, dass ich hier bei dir in der Ramsau sitze, in deinem schönen Office mit Ausblick auf den Ritisberg oder auf die Ramsau hinaus. Ich habe einige Fragen für dich mitgebracht. Du warst ja einer der erfolgreichsten Olympioniken Österreichs, hast 3 goldene, 1 silberne und 3 Bronzemedaillen gemacht, soweit ich recherchiert habe. Und jetzt ist es doch schon eine Zeit her, dass du aktiv in deiner Karriere warst. Und wie ist es für dich rückblickend? Kannst du aus heutiger Sicht sagen, warum du so extrem erfolgreich warst? Kannst du das auf ein paar Kriterien herunterbrechen oder ist da sehr viel Zufall dabei? Oder in erster Linie harte Arbeit oder mehr Talent? Wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass sehr viele Faktoren zusammenpassen müssen. Einmal, dass du erfolgreich bist und zum anderen, dass du einfach auch über einen langen Zeitraum erfolgreich bist. Also ich glaube, was sehr entscheidend ist, ist zuerst einmal, dass du etwas findest, was du wirklich tun möchtest.
Was einen Spaß macht.
Wo das Herz aufgeht, was dich begeistert. Also ich glaube, und dafür habe ich mir Gott sei Dank auch als junger Athlet die Zeit genommen, habe viele Sachen ausprobiert, viele verschiedene Sportarten ausprobiert, habe aber auch den Mut gehabt, dass ich damals zu meinen Eltern einfach sage, ich möchte den bestehenden Autobetrieb nicht übernehmen, sondern ich möchte nordischer Kombinierer werden, nicht wissen, dass das gar kein Beruf ist. Und dann braucht es natürlich, also ich war jetzt im herkömmlichen Sinn, war ich wahrscheinlich das Antitalent. Also so gesehen kann ich sagen, okay, Talent braucht es eigentlich nicht wirklich. Gleichzeitig finde ich in meiner Definition von Talent halt diese Facette, dass du sagst, okay, ich setze mich damit auseinander, was ich wirklich tun will, und das ist halt eine andere Form von Talent. Und dann braucht es natürlich, und das ist, weiß man heutzutage, ein dementsprechendes Umfeld. Ein Umfeld vom Elternhaus aus, die das ermöglichen. Also meine Eltern waren jetzt wahnsinnig sportlich oder auch nicht sportbegeistert, sondern sie haben uns eher eine Umwelt ermöglicht, dass wir halt in das eintauchen können, was wir wollten. Und dann braucht es natürlich behagliche, behutsame Arbeit, Schritt für Schritt, die Idee zu haben, dass du dich weiterentwickeln magst. Üben hilft in vielen Facetten, in und außerhalb des Sports, und so gesehen ist es natürlich schon wichtig, dass du weißt, wo möchtest du hin, was möchtest du erreichen, und gleichzeitig, unabhängig wie groß oder wie weit weg deine Ziele nur sind, dass trotzdem dem Weg eigentlich die Aufmerksamkeit schenkst. Also für mich ist so, das eigentliche Ziel liegt immer in der Qualität des Weges, und das hat mich wahrscheinlich schon irgendwie ja, gut begleitet über all die Jahre mit entsprechenden Trainern an meiner Seite. Und natürlich brauchst du entsprechendes Glück auch. Also das ist ganz klar.
Der Weg ist in vielen, bei vielen Zielen ist eigentlich der Weg das Ziel, damit man später Ziele erreicht in Form von Siegen oder in Form von persönlichen Erfolgen, sage ich mal. Dein Umfeld war ja der ÖSV, ne, als Verband.
Mitunter. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ganz entscheidend, wenn es ums Thema Erfolg geht, dass du für dich selber mal definierst, was ist jetzt Erfolg für mich. Mhm. Und wenn wir da inmitten der Berge quasi uns gerade befinden, strapaziere ich gerne die Metapher, dass es ja nie ein Ziel sein kann, dass man den Gipfel eines Berges, beispielsweise den Dachstau, als Ziel jetzt deklariert, sondern das Ziel muss ja immer sein, dass du wieder gut im Tal ankommst. Mhm. Jeder weiß, dass der Platz überschaubar ist auf so einem Gipfel, das Klima ist ziemlich rau. Mhm. Und entscheidend und die eigentliche Zielsetzung ist, dass du wieder gut daheim ankommst. Der ÖSV war natürlich über viele Jahre quasi mein Verband, der uns begleitet hat. Bin ein bisschen ein Quereinsteiger, weil erst mit 13 Jahren habe ich erst mit Skispringen angefangen. Ich sage immer dazu, dass ich es vielleicht auch deshalb bis zum Schluss nicht ganz gelernt habe. Mhm. Aber grundsätzlich hat man in einem Verband wie dem österreichischen Skiverband alle Möglichkeiten und da geht es eigentlich nicht mehr aus, dass du irgendwie mit Ausreden beschäftigst, weil es da am Außen definitiv nicht fällt. Also es ist ja eher so, dass fast heute sogar schon eine Überversorgung der Athleten da ist und das schon wieder einlädt, dass man vor lauter Betreuungsstab den eigentlichen Fokus fast ein bisschen verliert. Zu meiner Zeit war das noch nicht ganz so. Wir haben damals noch ziemlich uns einsetzen müssen, dass wir servicetechnisch entsprechend betreut werden. Ich habe dann, wie ich wieder angefangen habe, 2000, also ich habe 2007 das erste Mal aufgehört, weil ich mich verändern wollte und habe dann zwar nein, unerwartet nochmal angefangen für 2 Jahre, habe mir aber dann wirklich ein Trainingsumfeld gestaltet mit Gromitsche Günther wieder als langjährigen Trainer und mit einem Athleten wie mit Kleiner David, einen Weggefährten, wo ich gesagt habe, wir wollen einfach wirklich Umfeld uns gönnen, wo man wirklich.
Du bist ja jetzt nach deiner Karriere als aktiver Sportler, bist jetzt gefragter Vortragender, Coach und bekommst immer wieder viele Einladungen zu verschiedenen Events. Inwieweit ist deine aktive Karriere als Spitzensportler, als erfolgreicher Spitzensportler, inwieweit hilft dir das jetzt in deiner Vortrags- und Coaching-Tätigkeit?
Nein, es macht, also die Tätigkeit, die ich jetzt machen darf, die macht rückblickend den Spitzensport schon definitiv noch sinnvoller. Und ich sage immer, der Spitzensport war nur die Vorbereitung für das, was jetzt zum Tun ist. Das gilt eh für jeden, grundsätzlich. Und gleichzeitig war diese, und für mich war der Spitzensport wirklich eine geniale Lebensschule mit allem, was dazugehört, war es tatsächlich so eine Lebensschule und ich bin halt auch nicht, habe nicht mit der Idee aufgehört, dass ich jetzt, nur weil ich aus nordischer Kombinieren meine Karriere beende, dass ich nie mehr was so gut kann wie das nordische Kombinieren, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mir einfach wieder die Zeit genommen, Sachen ausprobiert und mich auf die Suche gemacht nach etwas, was mich halt wieder begeistert und dann braucht es halt wieder Übung, dann braucht es ausprobieren, im besten Fall dann beurteilen, das ist so die Definition von Disziplin für mich und versuchen halt, dass du auch in dem Bereich, der dich wieder begeistert, wo das Herz aufgeht, dass du halt stetig weiterentwickelst und heute habe ich einfach eine Riesenfreude, wenn ich einen Beitrag leisten kann, wenn andere Menschen irgendwie ihre Lebensqualität ein Stück weit verbessern, weil sie sich Zeit für sich nehmen, weil sie wieder in Kontakt mit sich selber gehen, weil sie den Körper aus Feedback-Instanz wahrnehmen, weil sie die Gefühle aus Feedback-Instanz wahrnehmen, weil sie mit sich selber kooperieren, um überhaupt im Außen auch kooperationsfähig zu sein und sich halt auch Zeit für die wesentlichen Fragen nehmen. Also ich habe da sehr viel in die Richtung gearbeitet. Mir ist vieles bewusst worden, erst lang, nachdem ich es intuitiv quasi angewendet habe. Mhm. Diese Reflexionsarbeit ist mir auch schon, oder das Reflektierende habe ich eigentlich das erste Mal entdeckt, wie ich selber mein Buch geschrieben habe, dieses Buch Ein Tag in meinem Leben, das ist 2008 rausgekommen. Und dieses Buch war eigentlich mitverantwortlich, dass ich so ein bisschen in diese Vortragsschiene eingetaucht bin. nicht wissend, ob die Leute das brauchen, ob die das nehmen können, ob es ja, angenommen werden. Und heute, noch über 10 Jahre, weiß ich, dass ich das, was ich heute tun darf, wahrscheinlich, ja, da bin ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr talentiert, als was die nordische Kombination angeht.
Ja, schön. Manchmal findet man ja so Dinge erst später im Leben, nicht? Dass man sagt, da hat man ein Talent dazu, und schön, wenn man das findet und wenn man nicht zu spät draufkommt, sondern so, dass
man es anwenden kann. Ja, ich glaube grundsätzlich, gerade für die Athleten, die so, weil als Athlet wächst du irgendwie damit auf, dass du irgendwann aufhören musst wieder mit deinem Beruf,
ja.
Weil es halt irgendwie ein Beruf mit Ablaufdatum ist. Aber ich sage jedem Athleten, der sich irgendwie neu orientiert, lass dir ja nicht einreden, dass du irgendwas nie mehr so gut kennen wirst, wie du jetzt die letzten 10, 20 Jahre dran hast. Also wichtig ist, glaube ich, dass wir uns immer wieder mal Zeit nehmen, dass wir sie aus dem Alltagsgetriebe rausnehmen und sich fragen, okay, was will ich eigentlich wirklich tun? Tue ich das, was ich ursprünglich angefangen habe. Und dass man sich für so Sachen wieder, dass man da mutig genug ist, hinzuspüren, passt es noch, gilt es, was zu verändern. Mhm. Und ich bin wirklich ein bisschen ein Veränderungsfreak und dann sehr konsequent in der Umsetzung, und das tut mir gut und halt irgendwie frisch, und da bleibst du dann mit deiner kindlichen Begeisterung so ganz, ganz gut in Kontakt.
Ja. Wenn du Teilnehmer im Seminar hast und die sich Veränderungsprozesse wünschen an sich selbst, ne, bist du dann eher ein Coach, der eher so moderierend ist und die Veränderungsprozesse im Teilnehmer zu wecken versucht, oder bringst du auch ganz konkret Strategien ein, wie man sich verändern kann oder auf welcher Weise man sich selbst optimieren kann in Bezug auf mentale Stärke oder was auch immer?
Immer grundsätzlich, glaube ich, da fest an das Hütter'sche Prinzip: einladen, bestärken, ermutigen, inspirieren. Das ist das, was ein Trainer tun kann, und mehr geht es nicht aus. Also es will keiner von uns irgendwie mit erhobenen Zeigefinger belehrt werden. Die Menschen müssen schon selber, die haben ja einen Grund, warum sie Zeit für ein Training nehmen, die kommen mit einem gewissen Anliegen, und die Menschen kann man auf einladende Art und Weise vermitteln, dass Veränderung immer und ausschließlich bei uns selber beginnt. Und für mich muss sich überhaupt nicht verändern. Also das müssen die Leute selber wollen, und ich glaube, das Warum dahinter, das ist ja das Entscheidende. Und meine Auffassung ist einfach, es wird nicht ausschließlich eine Frage der Schmerzgrenze sein, dass man Veränderungen in sein Leben lässt, sondern vielmehr das einfach selbstbestimmt in die Hand nimmt und gut mit sich in Kontakt ist, mutig genug bleibt, diesen einen entscheidenden Schritt einfach zu machen, weil eins ist klar, das Ungewohnte ist ja immer diese Kursänderung, und das ist keine 180-Grad-Änderung, sondern es sind oft ganz Kleinigkeiten, und je selbstbestimmter die stattfinden, je kontinuierlicher diese kleinen Schritte passieren, desto größer die Wirksamkeit. Und ich verstehe, dass die Menschen einen riesen Bammel haben zum Teil vor Veränderung, und gleichzeitig ist Veränderung ein menschliches Bedürfnis, also das verbindet uns alle. Wenn wir es nicht hätten, müsste man es eigens erfinden, also so gesehen hält uns das schon auch frisch.
Evolutionär gesehen kann man ja sagen, wenn wir uns nicht verändert hätten, dann wären wir schon längst ausgestorben als Spezies.
Absolut, ich bin da oben in der Dachstein Südwand schon mit reingehängt, inmitten, da haben wir uns verstiegen, und da ist unser Quergang, und wenn du da einfach nur liegen bleibst in der Schlüsselstelle, wobei das ganze Leben eine Schlüsselstelle ist, nachher ist es mit deinen evolutionären Entwicklungen relativ schnell vorbei, weil da kommt nachher im Herbst der Winter und dann ist es definitiv gelaufen. Und da oben geht es aber auch nicht darum, dass du dich komplett umdrehst und in die andere Richtung marschierst, sondern es geht oft nur darum, dass du deinen Blick ein bisschen veränderst, die Position ein bisschen veränderst, und nachher geht es wieder weiter und tut sich neue Welten auf.
Oft braucht man nur den Schwerpunkt ein bisschen verlagern.
Genau so ist es.
Gibt es wieder Raum, dass man weitergreifen kann mit einer Arm. Jetzt muss ich kurz einhaken, du hast gesagt, das ganze Leben ist eine Schlüsselstelle. Der Begriff ist ja vom Klettern abgeleitet. Das ist eine besonders schwere Stelle in einer Kletterroute. Ist es nicht so, dass das Leben einige Schlüsselstellen parat hat, immer, aber nicht als Ganzes eine Schlüsselstelle ist?
Ich weiß es auch nicht, ob es eine besonders schwere Stelle ist, aber es ist auf jeden Fall eine herausfordernde Stelle, eine Stelle, die volle Aufmerksamkeit braucht.
Genau.
Und ich glaube, wir sind schon gut beraten, wenn wir versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass das, was wir gerade tun, die volle Aufmerksamkeit kriegt. Und so gesehen ist, denke ich, an den Vergleich, dass das ganze Leben eine Schlüsselstelle ist, weil Wir sind halt sehr darauf getaktet, dass wir gedanklich uns vorwärts irgendwie orientieren und nach hinten die Erfahrungen irgendwie ausloten. Also die andere Wahrheit ist einfach, vorn gibt es noch nicht und hinten nicht mehr. Also das, was hinter uns ist, ist vorbei. Wir können die Erfahrung mitnehmen. Das, was vor uns liegt, ist klasse im besten Fall. Und einen Schritt annähern können wir uns auch nur, indem wir den heutigen Tag nutzen. Und das ist halt dann, was jetzt gerade zum Tun ist.
Also dein Mantra wäre, in der Gegenwart zu sein, im Hier und Jetzt zu sein.
Ne? Ja, ist die beste Form und wahrscheinlich die einzige Form, wo wirklich das Leben stattfindet. Mhm. Die gute Nachricht ist, man kann diese Präsenz definitiv üben. Mhm. Je selbstbestimmter, desto eher nutzt man den Alltag dafür. Und wenn man anfängt, einen Alltag nutzen, dann hast du einfach einen Multiplikator mit mal 365 und der macht in der Regel einen Unterschied. In diesen schneller, höher, weiter Getriebe, in dieser Leistungsgesellschaft vergisst man oft, dass man eh nur den einen Tag hat, der halt gerade da ist. Und ist dann immer verleitet, dass man zweit vorausdenkt, sich nur ärgert über das, was gestern war und halt jetzt mal den Moment verpasst und dann bist du auf der Suche nach einer Zufriedenheit und nach einem Glück und laufst aber immer hinten nach.
Da gibt es ja auch schon einen Fachbegriff für diesen Zustand, das ist der Flow-Zustand eigentlich, nicht? Das hat Jack Mihaly erforscht. Also wenn man zu 100% im Hier und Jetzt ist und voll aufgeht, wenn Anforderungen und Kompetenzen über Einklang stimmt, dann sollte man in diese Phase kommen. Und im Sport hat man das sehr oft, nicht? Bei sehr guten Sportlern, die auf einem sehr guten Niveau eine gewisse Sportart eben ausüben.
Ja, ich glaube, also im Sport, die Sportler wissen, was sie meinen, wenn sie über einen Flow-Zustand reden. Gleichzeitig glaube ich, dass der Flow-Zustand auch so was Meisterhaftes, so eine perfekte Anmutung induziert. Und ich glaube, dass es viel, also es hat der Frankl viel plausibler dargestellt, dass wenn es uns gelingt, dass wir die Rolle, die wir gerade inne haben, halt irgendwie ausfüllen, dann sind wir eh erfüllt. Dann kommt es viel weniger davon, was du gerade tust, da kannst du ein Geschirrspiel ausräumen und wenn du jetzt gerade Geschirrspiel ausräumst, füllt dir die Rolle des Geschirrspielausräumens aus und es passt. Der Frankl hat das unter den denkbar schwierigsten Voraussetzungen irgendwie erleben müssen. Und von dem her bin ich eher Fan davon, dass man diesen Flow-Zustand, der sowas Anmutendes, sowas Perfektes irgendwie induziert, dass das, es dass das eher oft, oberbricht
genau,
und
sagt. Weil es okay, oft unerreichbar
klingt. Ja, ich habe da einmal so eine Geschichte gehört von einem indischen Yogi, wo ein Trainer auch auf die Suche gegangen ist nach Erfüllung und Erleuchtung und alles, was man so eininterpretieren kann. Und der hat ihm nachher gesagt, die größte Form der Erleuchtung ist die Präsenz. Das macht es irgendwie, ich finde das ganz, ich muss da immer schmunzeln, wenn ich an den Satz denke, weil das macht es einerseits echt überschaubar, diesen großen Begriff der Erleuchtung, wo wir uns eh alle nicht drüber trauen und nicht anmaßen. Und gleichzeitig ist es eher lebenslange Übung, irgendwie der Präsenz wieder die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Also so gesehen haben,
achtsam zu sein, nicht?
Haben wir dabei mal genug zum Tun.
Genau.
Der Sport ist halt schon eine gute Hilfe, auch, die immer wieder in der Präsenz zu üben, weil klar kannst du da laufen gehen und am Marathon laufen gedanklich immer schon in der Ziellinie sein, aber wenn du den wirklich genießen möchtest, macht es Sinn, dass du halt den Kilometer, den Meter, den Schritt, den du gerade machst, irgendwie aufsagst und dann vergeht in der Regel so ein Marathon wahrscheinlich auch
subjektiv
zügig. Ja. Egal, wie lange man braucht.
Vor allem gestern in Wien, innerhalb von 2:08 oder so, war die beste, das ist relativ zügig vergangen für die Sieger zumindest. Ein kleiner Themenwechsel vielleicht. Wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt auf die österreichische Gesellschaft so schauen, von den Menschen gibt es wahrscheinlich weniger, ein kleinerer Prozent, der versucht, sich selbst zu optimieren, also gesünder zu leben, leistungssteigernd vielleicht irgendwie sich zu optimieren im Sinne von Konzentration für die Arbeit, fitter zu werden. Und dann gibt es aber Zahlen, die einen erschrecken lassen teilweise. Wir haben über die Hälfte Übergewichtige in Österreich. Wir haben Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Degenerationen und Diabetes mellitus im Vormarsch. Nicht nur in Österreich, in der ganzen westlichen Welt eigentlich. Also epidemisch, das lässt irgendwie gar nicht. Das sind zwei extreme Strömungen, sagt man. Wie siehst du das? Gibt es eine Möglichkeit, auch von politischer Seite oder von individueller Seite her, die Gesellschaft gesünder zu machen, unter Anführungszeichen, im Sinne, dass man diese Krankheiten präventiv irgendwie bekämpfen kann, schon vielleicht mit übers Bildungssystem, dass man versucht, mehr Bewegung einzubauen oder gewisse Konzepte fürs mentale Training oder so schon von klein auf initiiert, oder ist es so weit individualisiert, dass man sagt, na, das ist jedem selbst überlassen und den Leuten kann man eigentlich nicht helfen, wenn sie selbst nicht den Anspruch haben, ich möchte mich verbessern oder so Game-Changing machen.
Immer grundsätzlich ist das jetzt eine Frage, da kommt man wahrscheinlich auch über die eine Frage wochenlang philosophieren. Gleichzeitig, klar, Verordnungen von oben, das weiß man eh, dass die nicht funktionieren. Also klar, die Tendenzen gibt es, die Gesellschaft wird immer dicker, wird immer ungesünder, das kostet immer mehr Geld, das wir nicht haben. Wir haben Herausforderungen zu meistern wie Bildung, Integration, Gesundheit. Da scheitert unser System eh schon kläglich. Und umso naheliegender ist es und wäre es, dass man einfach diesen Sport- und Bewegungsaspekt auf ganz natürliche Art und Weise wieder einlädt in unser aller Alltag. Was nämlich schon einen Riesenvorteil hat in dem Moment, wo sich Menschen anfangen zu bewegen, nämlich regelmäßig zu bewegen, setzen sie sich unweigerlich mit dem Thema der Ernährung auseinander, du setzt dich unweigerlich mit dem Thema der Regeneration auseinander, du bist natürlich irgendwie aufgrund dessen ausgeschlafen, klarer, entscheidungsfreudiger, fokussierst mehr PS auf den Boden.
Fokussierst Ziele vielleicht.
Ich halte da nicht wahnsinnig viel von dem Begriff der Selbstoptimierung, weil das hat auch wieder sowas, wir sind eh schon wahnsinnig selbstoptimiert. Also wir haben alle unsere technischen Geräte dann so, als würden sie uns eh schon selber selbst optimieren und gleichzeitig, wo wir noch beweglich sind, ist irgendwie der Daumen über die diversen Touchscreens, aber sonst schaut es mit der Beweglichkeit nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Eigenverantwortung. Ich glaube, man muss wirklich die Menschen wieder einladen, Eigenverantwortung zu übernehmen und da halt auch entsprechend das System so zu adaptieren, dass man sagt, gut, Beispiel Zucker. Also Zucker ist ein Riesen, ist wahrscheinlich die Droge in unserer Gesellschaft und da kann man sehr wohl Schritte in die richtige Richtung machen, wo man sagt, gesunde Dosis war spannend und nicht aufgrund von Gewinnmaximierung diverser Lebensmittelkonzerne du hast einfach nur noch Zucker konsumieren. Und ich habe jetzt seit über einem Jahr durch quasi Zuckerfasten und es geht mir unglaublich gut dabei. Es ist die größte Lebensqualitätssteigerung, die ich in Sachen Ernährung jemals erlebe am eigenen Körper. Und es ist einfach wirklich ein Versuch wert. Und da hast du natürlich dann, wird das bewusst, wenn du in einem Supermarkt einigest, dass 80% für alle Artikel drin, inklusive Küchenrollen und Klopapier, verzuckert sind. Also sich da auf Obst zu reduzieren, einen natürlichen Fruchtzucker zu haben, von mir aus einen natürlichen Milchzucker in Form von Käse oder was auch immer das ist. Ich glaube, man muss, spannend ist, wenn man die Menschen irgendwie auf einladende Art und Weise versucht, sich wieder ehrlich mit sich selber zu beschäftigen, weil dann schafft man es, dass man da nicht immer dahinter sein muss und aufpassen muss und Gesetze machen muss, sondern dass man es wieder so ein bisschen zur Vernunft die Menschen wieder einlädt. Weil eins ist klar, wenn du heute mit alte, vitale Menschen redest, die werden da alle das Gleiche sagen zu Thema Vitalität und Gesundheit. Und zwar immer dieses gesunde Maß. Die trinken ein Bier, aber halt nicht zu viel und nicht zu kalt.
Die essen auch Fleisch.
Die bewegen sich regelmäßig. Also die machen wirklich essentiell was richtig. Die bleiben auch irgendwie im Geiste fit und beschäftigen sich halt auch nichts von dieser einseitigen Mentaltrainingsschiene, weil das tut so, als würden wir uns nur mit den oberen 30 cm beschäftigen, aber uns gibt es halt nur als Ganzes. Und insofern ist diese Rückbesinnung, und das versuche ich, ist ein Teil unserer Trainings, die Rückbesinnung zurück zu dir selber, ist ein erster guter Schritt, damit es dann wieder gemäßigten Schrittes vorankommst auf deinem ganz persönlichen Weg.
Die mentale Stärke abgekoppelt, sagst du, es macht keinen Sinn zu trainieren. Da gibt es ein Konzept von Lohr, würde ich mal ein, der ist ein Mentaltrainer, der mit ganz viel super Athleten zusammengearbeitet, allerdings schon in den 70er Jahren. Und der spricht gar nicht von einer mentalen Stärke, sondern von einer inneren Stärke. Und die besteht praktisch aus physischer Kraft, aus psychischer Kraft und aus emotionaler Kraft. Und erst die drei ergeben die innere Stärke. Klingt für mich irgendwie sehr logisch, weil wenn ich übergewichtig bin, Herz-Kreislauf degenerieren, kann ich kaum mental stark sein, nicht, weil der Körper ja gar nicht mitspielt.
Das macht
und so ähnlich, glaube ich, ist es das Konzept von dir zu verstehen, oder? Das macht
auf jeden Fall Sinn. Ich habe mich sehr früh und sehr intensiv mit all diesen Bereichen beschäftigt und wir haben 95 angefangen, Qigong zu üben. Da waren wir wirklich zusammen angeschaut worden wie Außerirdische, gerade dass wir uns irgendwo weggetragen haben mit der Zwangsjacke. Gleichzeitig, ich habe niemanden erlebt, der irgendwie gesagt hat, ich gehe jetzt eine Stunde mental trainieren und lasse dabei meinen Körper im Bett liegen. Oder umgekehrt, ich tue jetzt nur körperlich trainieren und lasse meinen Kopf am Kopfpolster liegen. Also es geht sich eh nicht aus. Uns gibt es halt Gott sei Dank nur das Ganze. Und so gesehen ist diese Instanz, dass wir wieder Körper als Dienstleistungsunternehmen in uns wahrnehmen. Der Körper wird ständig Rückmeldungen geben, aber man kann es halt entweder freudig annehmen und sich bedanken, dass man diese Form der Dienstleistung jetzt in Anspruch nehmen darf, oder man tut es halt das Gegenteil davon, sabotieren, betäuben, ignorieren, all diese Dinge, was eh erklärend ist. Das Service mit unserer Gefühlswelt, also wir haben sowas wie angenehme und unangenehme Gefühle und gleichzeitig die angenehmen sind eh okay. Die unangenehmen zu ignorieren, wegzudrucken, wieder auf Null stellen, macht keinen Sinn, sondern vielmehr hinzuschauen und sagen, okay, was ist die Botschaft dahinter? Was möchtest du mir sagen? Um was geht's? Hinschauen und sagen, okay, in welche Richtung kann eine Lösung gehen? Und dann, wenn du in dir so merkst, okay, die Instanzen kooperieren miteinander, also der Geist wird tendenziell ruhiger, wenn du den Körper bewegst, wenn du die Gefühle annimmst, die gerade da sind, gibt der Geist eher Ruhe. Wenn du das ständig aber ignorierst, dann macht der Geist sein extra Schleifen. Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall sowas wie Ausgleichsbewegung, in welcher Form auch immer, zu diesem lauten, geschäftigen, schnelllebigen Alltag. Kann sich jeder überlegen, was ist die Gegenbewegung. Für manche reicht es, wenn sie die technischen Geräte einfach nur ausschalten, andere gehen mit einem Hund spazieren, andere spielen Klarinette, der andere tut meditieren, was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass du irgendwas findest. Und grundsätzlich natürlich Bewegung an der frischen Luft. Auch da, in welcher Form auch immer, ist auf jeden Fall so, dass der danach nur ganz selten schlechter geht.
Okay. Gibt es bei dir einen Misserfolg, wo du sagst, gut, dass der da war, weil der war eigentlich dafür verantwortlich, dass ich später einen Riesenerfolg gehabt habe?
Ich meine, das
muss jetzt nicht sportlich sein, kann in jeder Richtung sein.
Das ganze Leben ist ein Scheitern. Also das fängt als Kind an, wenn du irgendwie bei deinen Eltern siehst, dass die aufrecht durchs Leben gehen und dann denkst du irgendwann, sobald du deine Füße entdeckt hast, dann wagen was, das möchte ich jetzt auch tun. Und dann fängt das Scheitern an. Aber wir hören halt nicht auf, irgendwie, bevor wir es nicht irgendwie heraus haben. Und wir fallen immer nur auf die Nase. Also die erfolgreichsten unserer Zunft im Spitzensport, was uns alle verbindet, ist, wir haben viel öfter verloren, wie wir gewonnen haben. Und ich glaube, das ist also wichtig, weil wenn du irgendwann nichts mehr ausprobierst, und dann wirst du ja nicht mehr weiterentwickeln. Also du musst gerade im Training, der Körper ist so ein Gewohnheitstier, da braucht es einfach neue Reize. Und bei neuen Reizen weißt du dann nie, wie der Körper genau reagiert. Und dann braucht es halt immer diese Aufmerksamkeit, und dass du das wieder auslässt, da machst du unweigerlich Fehler. Man will es halt oft nicht wahrhaben, dass man immer Fehlentscheidungen trifft, dass man getroffen hat. Gleichzeitig versucht man halt den Fokus dann eher auf die Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, so hinzubringen, dass es irgendwie dann doch wieder gute Entscheidungen waren. Also ich glaube, annehmen, was ist einmal auf jeden Fall ein ganz gutes Rezept. Misserfolge existieren genau gleich so wie Erfolge. Also das ist wie Tag und Nacht. Das braucht, glaube ich, die Misserfolge schlussendlich. Das braucht Fehlentscheidungen, dass du dazulernst, das braucht...
Das ist, glaube ich, überhaupt der Punkt, dass man dann reflektiert und dass man daraus lernt eigentlich.
Ja klar, zweimal die gleichen Fehler machen ist mir auch wahrscheinlich öfter wie zweimal gelungen, aber irgendwann wird es da halt dann wirklich steppern, dann gibt es halt echt was zu verändern.
Genau.
Manche trösten sich ja immer mit so kleinen, marginalen Veränderungen und glauben dann schon, also jeder hat sein eigenes Gefühl für Veränderungsintensität. Auch Für manche ist Verändern komplett Job wechseln und alles wechseln, und für andere ist Verändern, wenn sie nur andere Schuhpantel in die Schuhe rein tun. Also es ist halt so eine Bandbreite, und die Kunst ist halt auszufinden, bis wohin geht jetzt meine Komfortzone und ab wann bin ich außerhalb der Komfortzone. Mhm. Und bekanntlich findet halt außerhalb der Komfortzone diese Entwicklung statt. Mhm. Und das Spannende ist, wenn du anfängst, diese Komfortzone stetig zu verlassen, verschiebst ja diese Komfortzone immer weiter. Also es ist dann schon eine spannende Reise, auf der du dir am besten Fall selber mitnimmst und aus dem Staunen nicht mehr rauskommst.
Mhm. Jetzt muss ich dich fragen, welche Verhaltensweisen oder Überzeugungen und Gewohnheiten, die du dir selbst in den letzten Jahren angewöhnt hast, haben dich am meisten beeinflusst? Gibt es da welche? Und wenn ja, welche? Aber positiv beeinflusst, meine
ich. Ja, also Verhaltensweisen, ich versuche schon immer wieder, also ich versuche mir ganz konsequent zweimal im Jahr im Verzicht zu üben. Mhm. Und zwar Verzicht, etwas wegzulassen, was mir wirklich irgendwie angenehm und trotzdem weiß ich, das sind nicht gute. Also beispielsweise der Zuckerverzicht ist letztes Jahr in der Fastenzeit so entstanden. Ich habe früher auf Fleisch verzichtet, bis ich drauf gekommen bin, das ist überhaupt kein Verzicht mehr. Mhm. Und dann habe ich es einfach ganz weggelassen, und ich vermisse es einfach nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, ich habe eher einen Ekel auf Fleisch, aber das ist meine ganz persönliche Empfindung. Und den Zucker wegzulassen, das war ein Riesenverzicht. Also du machst da sowas mit wie Zuckerentzug und so.
Yeah.
Und das ist aber noch, also ich war erstaunlich kurz eigentlich, und dann zu erleben, was der Körper so, wie er reagiert drauf. Also dass auch diese 20-minütigen nächsten Zuckerschiebe nicht mehr braucht, ist schon klasse, ist auch ein Gefühl von Freiheit. Du bist extrem klar, also es sind so viele positive Auswirkungen, dass ich gesagt habe, das behalte ich jetzt einfach bei, weil ich einfach nicht will, dass ich Sachen, die sich bewähren, dann mutwillig wieder einlade in mein Leben. Was natürlich wirkliche Rituale sind, die mich wirklich behaupten lassen, dass ich meinen Alltag so gut es geht immer wieder wirklich behaupten kann, dass ich meinen Alltag liebe, ist die Bewegung an der frischen Luft im besten Fall, ist auch diese kurze Sequenz der Stille, was wir am Tag so gönnen. Also früher war es so in Stein gemeißelt, die Morgenstunde, seit die Kinder da sind, ist es eher die Nachtstunde, weil da ist irgendwie kalkulierbarer, wenn eine Ruhe ist im Haus. Also so gesehen, und ich habe mein ganzes Leben ist eine, man sieht das ja bei den Kindern, das ist irgendwie schon sehr ritualhaft, aber das Rituale geben uns halt auch Sicherheit, Rituale geben uns die Wiederholung, die einen Unterschied macht, und so gesehen versuche ich da das gute Zeug beizubehalten, mir immer wieder im Verzicht zu üben und gleichzeitig aber nicht starr und nur des Verzichtes wegen oder nur der Konsequenz wegen an Dingen festzuhalten, sondern schon immer mit der gut verknüpften Idee, warum tue ich das jetzt, was ich tue. Und Zucker weglassen ist ein ganz klares Warum, das ist groß genug, weil es mir einfach echt gut dabei geht. Und ich habe auch zwischenzeitlich den Versuch gestartet, das war da so in der Schneefallphase heuer im Jänner, wo wir 13 Tage durchgehend Schnee geschaufelt haben, und dann ist irgendwann mal Schokolade gelegen und ich habe gedacht, jetzt greife ich da hin, weil jetzt ist mir wurscht. Aber ich merke postwendend, dass es mir nicht gut tut.
Echt?
Und dann habe ich es einfach auch wieder konsequenterweise weggelassen und weiß jetzt wieder, wie der Schokolade schmeckt, und that's it.
Yeah. Gibt es Situationen, wo du merkst, dass dir alles zu viel wird oder wo du nicht mehr fokussiert bist oder konzentriert sein kannst? Und wenn es die Situationen gibt, was machst du dagegen?
Ja, natürlich gibt es in meinem Leben auch die Situationen, wo ich mir denke, es geht sich alles nicht mehr aus, weil es einfach zu viel ist. Und gleichzeitig sind das dann schon immer die Momente, wenn du das dann überbrichst aufs Wesentliche und sagst, okay, was ist denn wirklich zum Tun jetzt? Und dann kommst du drauf, dass es Schritt für Schritt absolut ausreichend ist. Also die Idee, dass wir Sachen gleichzeitig erledigen müssen, die bringen uns immer in dieses Dilemma. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn du auch sagst, okay, das gehört jetzt gemacht, jetzt mache ich das und dann mache ich das Nächste und dann mache ich das Nächste. Und dann ist natürlich schon immer so eine Instanz, wo man sagt, okay, und dann besinnst du wieder mal und sagst, gut, das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass du Zeit für dich selber nimmst. Mhm. Und dass du die rausnimmst und der Regenerationszeit, das ist ja das Spannende. Also als ehemaliger Athlet solltest du das ja eigentlich wissen, dass du dass Entwicklung in der Pause stattfindet. Genau. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass ich natürlich nicht schneller werde beim Regenerieren. Also dieser Balanceakt zwischen Belastung und Erholung ist ein immerwährender Prozess und da kann ich ja nicht von mir behaupten, ich habe das jetzt raus und ich bin fertig damit und ich weiß, wie es geht, sondern das ist jeden Tag wieder zum Üben. Und ja, wenn ich das einhalte, geht es wunderbar aus in dem Moment, wo ich da schleißig wäre und über einen längeren Zeitraum mich selber halt auch ignoriere, dann geht es halt nicht aus. Mhm. Und dann musst du halt mitunter auch die Konsequenzen irgendwie tragen, dass ich halt körperlich was zeige, was mir der Körper dann auszeigt, in welcher Form auch immer, und dann hast du im besten Fall wieder was dazugelernt. Und das war schon als Athlet so die große Herausforderung, dass du das Halsweh oder dass du das Training reduzierst, bevor du Halsweh kriegst. Mhm. Das war immer so, weil Halsweh war immer so das Erste, wo so eine Verkühlung sich den Weg gebahnt hat. Aber Training auszunehmen, Regeneration vermehrt einzunehmen, bevor es so das erste Mal so ein leichtes Anzeichen Halsweh ist, das war eigentlich die Kunst. Mhm. Umgelegt natürlich aufs ganze Leben. Also ja. Halsweh ist jetzt nur eine Metapher dafür.
Mhm. Auch die Sensibilität zu entwickeln, dass man es spürt, nicht?
Wann klar, das ist, manchmal ist es so, dass Menschen im Außen das eh schon früher wahrnehmen, da wirst du es aber selber noch nicht wahrnehmen. Und gleichzeitig ist es einfach auch oft der Fall, dass du sagst, okay, jetzt ist eine straffe Phase, da kannst du dich einstellen drauf, die geht vorüber und dann nimmst du wieder entsprechend Zeit für Regeneration und manchmal geht es aus und manchmal geht es auch nicht aus. Und auch dann festzustellen, dass alles ganz normal weitergeht, ist irgendwie auch eine gute Erkenntnis.
Genau. Eine abschließende Frage noch an dich, Felix. Wenn du eine Nachricht an alle Handys in Österreich schicken könntest, in Form von einer Aufforderung, Botschaft oder ein Zitat, wo du glaubst, das hilft den Menschen, dass sie sich weiterentwickeln können, was würde da drinnen stehen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht nur, dass man so in die Richtung zur Erinnerung, rechts oben ist der Knopf zum Ausschalten von dem Gerät.
Das ist sehr gut, ja.
Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, auf meins trifft es einmal zu, oder was ist. Ja. Manchmal musst du rechts oben und ein bisschen länger drauf drücken, ja. Dann geht es wirklich aus.
Und wenn es eine Plakatwand wäre, eine riesige, das du vor Wien und vor Graz und vor Salzburg in allen Städten platzieren könntest, also was so eine Lebensweise?
Also was die Plakatwand angeht, mein Motto ist eher so in die Richtung, das ist irgendwie auch mein Leitspruch, einfach dein Bestes geben. Mhm. Und zwar mit dem Fokus auf die Einfachheit. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir die einfachen Sachen wieder in unseren Alltag einladen, kriegen sie Effizienz, weil sie den Multiplikator mit 365 haben. Mhm. Und dann wird es auch wirklich leicht oder einfach, dass du dein Bestes gibst und mehr geht eh nicht. Mhm. Und das ist mehr als ausreichend. Also mit einfach dein Bestes geben kannst du Olympische Spiele gewinnen, kannst den Alltag auf freudvolle, angenehme Art und Weise meistern. Und da geht es eigentlich immer wieder alles aus.
Genau, das wollen wir mitnehmen und wir hoffen, dass sich viele Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören, das in ihr Leben auch integrieren.
Danke.
Lieber Felix, danke für das Interview und bis bald.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes.
Energie für Körper und Geist. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischeschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Bis dahin, Servus aus Graz.